Ja, danke, liebes Lobpreisteam. Ich möchte noch kurz beten für die Predigt. Vater, ich bitte dich, dass du ja, das, was ich vorbereitet habe, segnest, dass du deinen Teil dazu tust, dass du mir hilfst. Ja, dass es eine Zusammenarbeit wird aus dem, was vorbereitet ist und dem, was du, Geist Gottes, heute wirken willst. Amen. Gibt es einen starken jungen Mann, der mir den Flipchart hochtragen könnte? Jawohl. Danke, Ayub. Ayub, du bist Single, gell? Ja. Ja. Heute hast du Punkte gesammelt. So. Ich möchte da anknüpfen, wo Viktor Dreyer letzte Woche war. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich glaube, das Blatt von ihm ist weg, aber er hat gesagt, dass die Bibel, die hat ja einen Anfang und ein Ende. Und die ganzen Bücher, die da drin sind, die Geschichten und all das, ist eine fortlaufende Offenbarung, die im Tod Jesus Christus am Kreuz gipfelt. Und auch alles, was in den Büchern danach passiert, hat unmittelbar mit dem Tod von Jesus Christus zu tun. Und da möchte ich heute anknüpfen. Nämlich, wir wissen ja, wenn wir das mal mitnehmen, dieses Kreuz, dieses Werk, der Gipfel der ganzen Bibel, wenn wir das mal mitnehmen und als Startpunkt setzen, eines neuen Lebens. Denn wir lesen ja, dass Christus durch die Kraft des Geistes auferweckt worden ist, oder? Also der Geist Gottes erweckte Jesus zu neuem Leben. Er hat das geschafft. Er hat die Sünde besiegt. Er hat die Macht des Bösen besiegt. Er hat die Macht des Todes besiegt. Durch seine Auferstehung haben auch wir ein neues Leben. Und wenn wir dann mal, also dann, ja, ich zeichne jetzt mal hier die Linie, ne? Das ist so unser Leben, so mit unseren Geschehnissen, die so passieren, mal mehr, mal weniger, dann wird es vielleicht mal ruhig, Highlights, Lowlights. Aber durch das, was Jesus Christus getan hat für uns und dadurch haben wir auch neues Leben, werden wir irgendwann in eine Ewigkeit übergehen, die unfassbar groß ist. Und durch dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, werden wir auch mal in die Ewigkeit übergehen, wenn wir das glauben, wenn wir uns darauf stellen. Und wenn wir uns mal damit beschäftigen würden, mit der Ewigkeit, da könnte tatsächlich das Leben hier echt an Bedeutung verlieren. Weil das ist ja so ein kurzer Moment, den wir hier haben im Leben, im Vergleich zur Ewigkeit. Und das merkst du ja auch, wenn jemand stirbt und so, und dann stellt man sich, gerade dann stellt man sich die Frage, okay, wie geht's weiter? Und dann muss es doch eine Ewigkeit geben, also so geht's mir. Und die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, möchte uns zu neuem Leben erwecken und in eine neue Schöpfung verwandeln. Das wird hier passieren. Wir werden dann einen neuen Leib bekommen, wir werden auferstehen und wir werden ewig leben mit Jesus, wenn wir das glauben. Aber diese Kraft, also ich schreibe das mal hier auf, das ist Erde, Abschied. Ne, das ist so der Punkt, um den es hier geht. Aber das muss doch irgendwas mit dem Hier und Heute auch zu tun haben. Wir lesen im Römerbrief, das ist die erste Folie, Römer 8, Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Also hier geht es nicht nur um die Ewigkeit. Der Geist Gottes wartet nicht am Ende auf uns, um uns dann von den Toten zu erwecken. Der steht da nicht und denkt, wann kommt er denn? Ne? Das ist nicht so. Wir lesen, der Geist Gottes wohnt in uns. Und das hat unmittelbar was mit unserem Leben zu tun. Vom Beginn an, wo wir das glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, bis wir dann zu ihm kommen, in die Ewigkeit. Und das bringt uns zu wirklich einem zentralen Punkt des christlichen Glaubens. Nämlich das Werk des Heiligen Geistes, das er in unserem Leben vollbringen möchte. Damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Wie ist es mit dem Leben hier auf der Erde? Es muss doch irgendwas mit dem Reich Gottes zu tun haben. Es muss irgendwas mit dem Willen Gottes zu tun haben. Es muss doch irgendwas damit zu tun haben, was Gott hier und jetzt schon machen möchte. Und es geht letzten Endes darum, und das ist mein Predigtthema, erweckt zu leben. Der Geist Gottes möchte uns erwecken zu neuem Leben. Nämlich, ich würde jetzt mal hier hinschreiben, wenn wir das erkannt haben, und ich lade dich ein, wenn du heute Morgen, wenn du das brauchst, wenn du neues Leben haben möchtest, ich werde nachher noch mehr darauf eingehen, aber dieser Tod von Jesus am Kreuz, die Vergebung, die Macht der Sünde ist gebrochen, ewiges Leben ist da. Ich lade dich ein, das für dich anzunehmen heute Morgen, weil das heißt, dass der alte Mensch, ich schreibe das mal so als Adam, der alte Adam in dir, diese Sünde, stirbt. Er wird mit Christus ans Kreuz gebracht. Wir hier, wir bezeugen das auch durch unsere Taufe. Das ist mal, ich schreibe das mal so als der Zeitpunkt. Die Taufe, natürlich kann das auch stattfinden ohne Taufe. Die Taufe ist nur ein Symbol dessen, die das zum Ausdruck bringt. Sie ist nicht heilsentscheidend, ja. Aber der Heilige Geist möchte etwas in unserem Leben bewirken. Und das ist ein erwecktes Leben. Es geht um den Heiligen Geist. Und das Neue Testament beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes, ähnlich wie die Bibel. Sie ist eine fortlaufende Offenbarung, die im Tod Jesu Christi und seinem Werk am Kreuz gipfelt. Und der Heilige Geist, das Neue Testament beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes als einen fortschreitenden Prozess der Heiligung in unserem Leben, der uns Christus immer ähnlicher machen soll. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Das ist das, was der Heilige Geist möchte. Im Augenblick der Wiedergeburt beginnt dieser Prozess, wo ein Mensch feststellt und merkt und den Tod Jesu Christi für sich annimmt. Da beginnt das. Und es nimmt im Laufe des Lebens zu. Und es wird erst mit dem Tod des Menschen oder wenn Jesus wiederkommt, beendet. Dieses Wirken des Heiligen Geistes. Wir lesen im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Jesus sehen, auf Jesus schauen und ihm immer ähnlicher werden. Das ist das Werk, das der Geist in unserem Leben vollbringen möchte. Im Epheserbrief 1, ab Vers 17 lesen wir, schreibt Paulus, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Und jetzt kommt's. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Welche Kraft ist es? Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Was macht das mit euch, wenn ihr das lest, wenn ihr das hört? Eine überwältigend große Kraft, die unter uns wirkt. Die Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Über das, was wir heute reden. Und diese Kraft wirkt noch heute. Diese Kraft wirkt heute. Sie wirkt in dem Leben eines gläubigen Menschen. Sie will wirken. Sie möchte das. Das ist die klare Absicht. Das ist das klare Ziel. Und sie ist nicht reserviert für Päpste oder für Pastoren oder für Älteste, sondern für dich, für dich, für dich, für dich, für mich, für uns alle, für jeden von uns. Die Frage ist aber halt auch irgendwie, wollen wir das? Wollen wir lebendig sein? Die Bibel sagt nämlich auch, dass es ein Prozess ist, an dem wir mitarbeiten müssen. Das ist ein gemeinsames Werk vom Geist Gottes und mir. Dieser Prozess ist ein Prozess, der nur gemeinsam geht, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich schaffe es nicht von mir aus alleine, aber der Heilige Geist schafft es nicht, wenn ich es nicht will. Er will uns immer mehr, auch charakterlich, innerlich, dahin bringen, wo Jesus war. Ja, das bedeutet aber auch, dass es irgendwie ein Leben im Geist Gottes gibt. Es gibt das, die Bibel spricht davon. Das bedeutet aber auch, dass es ein Leben ohne den Geist Gottes gibt, aber auch irgendwas dazwischen. Es gibt nämlich auch eine andere Macht, die am Wirken ist in unserem Leben. Ich zeichne das jetzt mal mit meinen Künsten. Mal so. So, ihr wisst, wen ich meine. Der Feind, das Böse, die sündige Natur in uns, das, was in diesem alten Adam ist, das wirkt. Solange wir hier auf der Erde sind, im Himmel wird es anders sein. Im Himmel wird es anders sein. Aber hier auf der Erde sind wir einfach dem ausgesetzt. Der in dieser Welt regiert auch. Das heißt, die Bibel spricht davon. Und deswegen schenkt Gott uns die Kraft seines Heiligen Geistes auch hier. Damit wir hier das erfüllen können, was Gott für dich und mich bereitet hat. Weil er will mit jedem von uns sein Reich und seinen Willen auf dieser Erde geschehen lassen. Aber ja, es gibt eine Macht, die auch in die entgegengesetzte Richtung zieht. Unsere sündige Natur wird immer wieder versuchen, das Alte in uns zu erwecken. Unsere sündige Natur wird immer wieder versuchen, und das ist die Sünde, das ist der Teufel, das ist der Feind, wir können es nennen, wie wir es wollen. Er wird immer versuchen, uns zu entfremden, uns von diesem Weg abzubringen. Das ist sein Ziel. Paulus schreibt davon im Galaterbrief. Da schreibt er: Lasst doch den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Da ist ein Kampf, der stattfindet. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Oh, ich unterstreiche das mal bei mir. Wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und er führt hier einiges auf. Es ist ein Kampf. Paulus beschreibt diesen Kampf, der stattfindet. Wenn ein Mensch gläubig ist, wenn er in den Himmel auffährt, in die Ewigkeit geht, ist dieser Kampf vorbei. Aber hier auf der Erde spricht die Bibel ganz klar, ja, dass beide Mächte am Wirken sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Werk des Bösen, der sündigen Natur, der Sünde, des Feindes, der damals schon geschafft hat, die ersten Menschen von Gott wegzubringen, dass sie sich selbst machen wollten wie Gott, dass sie selbst sein sollten wie Gott, dass sie der Lüge geglaubt haben. Ey, das ist beispiellos. Das ist beispiellos. Das Werk, was hier geschieht. Wir sehen das in unserer Gesellschaft. Es werden immer mehr Ehen geschieden. Kinderpsychiatrien sind voll. Obwohl Kinder eigentlich doch alles das haben, was sie brauchen an Versorgung. Es gibt Ratgeber, es gibt alles Mögliche. Aber am Ende kommt doch immer mehr dieser egoistische, das sündige im Menschen durch und führt zu so viel Elend. Wie kann es sein, dass Gottes Liebe immer mehr rausgedrängt wird? Aber wenn du mit den Menschen redest, du merkst, die Liebesbedürftigkeit ist größer als je zuvor. Die Sehnsucht nach echter Liebe ist so riesig. Und das sind tatsächlich, glaube ich, nur, und ich glaube, jeder kann Beispiele nennen, was das Werk des Bösen in dieser Welt ist, das durch die Menschen eben geschieht. Und das sind harmlose Beispiele eigentlich aus unserer doch so heilen Welt hier in Deutschland. Und je mehr du dich mit dem Bösen beschäftigst, was man ja nicht machen sollte, aber manchmal tut man das ja, was für Abgründe sich da auftun. Wenn man in den Nachrichten liest und dann mal guckst, jo, was stecken da für Geschichten dahinter? Das kann man kaum in den Mund nehmen. Dass Kinder systematisch in irgendwelchen Kulten aufwachsen, groß geworden, da hineingeboren werden und von Kleinkindalter sexuell so missbraucht werden, dass ein natürlicher Prozess stattfindet, dass sich ihre Persönlichkeit abkapselt von sich selbst. Dass das Kind, was das erfährt, einen anderen Namen hat, als das Kind, das daraus flüchtet, weil das körperlich, was angetan wird, nicht zu ertragen ist für einen Menschen. Kinder, die so konditioniert werden, dass sie später verkauft werden können als Sexsklaven für die perversesten Praktiken von Menschen. Dieses Werk ist beispiellos. Absolut beispiellos. Und ich persönlich glaube, dass das Maß so langsam schon voll ist und sich das Jesus nicht mehr lange angucken wird. Kann man wirklich nur sagen, Jesus, komm bald, wenn man sich diese Geschichten anhört. Ja. Aber auf der anderen Seite reden wir ja, ich würde das jetzt hier mal so aufschreiben, das kann zur Hölle auf Erden führen. Und was ist das hier? Der Heilige Geist will den Himmel auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, aber das Werk des Heiligen Geistes ist enorm. Es ist enorm. Auf der anderen Seite sehen wir doch, wie kann es sein, dass es gibt Geschichten, dass aus Mördern menschenliebende Menschen werden. Komplette Veränderungen, dass aus Kranken Geheilte werden. Dass aus Lügnern wahrheitsliebende Menschen werden. Das ist die verändernde Kraft vom Geist Gottes, die Menschen verändert. Das kann nicht vom Menschen allein herkommen. Das kann es nicht. Das kann nur der Geist Gottes in den Menschen bewirken. Wir hören hier oft von Paul Czarny, die Susanne hat ihn vor 2 Wochen auch mal erwähnt in der Predigt, dass er da vorbeigelaufen ist, spaziert ist und sie den Eindruck hatte, immer wieder für ihn zu beten. Und dann wusste sie nicht, dass das ein Bruder oder ja, gell, von einem ist, der Gemeinde nahesteht oder in die Gemeinde kommt. Und dieser Mann hat mich beeindruckt, weil kurz vor seinem Tod, er hatte Krebs dann mit Ende 50, ein Mann, der im Heim in den 60ern groß geworden ist, der dort auch Schlimmstes erlebt hat, der alkoholkrank war, der sein Leben wirklich, er hat es schwer gehabt. Und wisst ihr was, wir haben den mal besucht. Du kommst in eine aufgeräumte Wohnung, alles tipptopp. Dann fragst du den, wie geht's dir finanziell? Alles super. Ich habe 300 Euro habe ich übrig. Damit hat er seinen Hund und sich ganz liebevoll versorgt. Alles tipptopp aufgeräumt und er hat seinen Zehnten gegeben. Und da war nichts mehr von irgendwie Bitterkeit, Vergangenheit. Seine Vergangenheit war weggewaschen. Das hat man ihm angesehen. Und er war verändert. Da war Friede da, da war Freude da. Und selbst auf dem Sterbebett so eine Hoffnung, die kann nicht von dieser Welt kommen. Dieser Mann war mir wirklich, uns beiden, ein Beispiel dafür, wie der Geist Gottes einen Menschen verändern kann. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das ist ein Beispiel von vielen. So, und jetzt haben wir aber doch irgendwie den Menschen dazwischen. Hier. Und wir sehen ein Vakuum. Es sind 2 Mächte, beschreibt Paulus, die da kämpfen. Ach so, das habe ich vergessen. Der Paulus sagt nämlich auch was das Werk des Geistes ist. Ich glaube, ja, mit den Folien habe ich mich vertan. Er sagt nämlich, auf der anderen Seite ist da das Werk des Heiligen Geistes. Die Frucht, die der Geist hervorbringt, die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Stimmt ihr mit mir überein, dass diese Frucht, von der Paulus hier spricht, nicht aus dir selbst herauskommen kann? Amen. Es braucht den Geist Gottes, um diese Dinge in uns zu bewirken. Von allein schaffen wir das nicht. Und Paulus schreibt weiter im Vers 24. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den wir hier lesen. Auf Schritt und Tritt vom Geist Gottes bestimmen lassen. Oh Gott, ist diese Entscheidung von dir? Ist das auf deinem Weg? Oder ist das gerade mein Weg, den ich gehe? Oha, ist mein Weg. Oh Gott, was sagt eigentlich dein Wort zu dieser Entscheidung? Und es ist besser, das zu tun, bevor man eine Entscheidung trifft. Stimmt das mit deinem Wort überein? Oder sind es meine Gefühle, die mich dahin treiben? Auf Schritt und Tritt. Oh Gott, was sagen eigentlich andere, von denen ich denke, dass sie im Geist Gottes wandeln, zu meiner Entscheidung? Helfen Sie mir, mich auf dem Weg Gottes, begleiten Sie mich dahin? Oder ist es mein Weg, den ich gehe, auf Schritt und Tritt? Auf Schritt und Tritt. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Umwege kannst du gehen. der Weg zurück ist immer da. Ja, manchmal lehrt uns Gott auch durch Umwege, durch falsche Wege vieles. Aber man muss ja nicht immer die Fehler selbst machen. Es gibt Fehler, die haben andere schon getan. Die kannst du dir sparen. Und es ist wichtig, dass du den Rat suchst von Menschen, die dich lieben, die den Anschein nach oder dich überzeugt haben, dass sie im Geist Gottes wandeln, dass sie ein geistliches Leben haben. Wir haben hier, ich habe mal nur überschlagen, ich glaube über 500 Jahre, wenn du die Jahre, die die Mitglieder hier im Glauben schon unterwegs sind, über 500 Jahre Weg mit Gott, wo Menschen den Weg mit Gott gegangen sind. Ich weiß nicht, Roland und Marion 50 plus 50, Eva 30, nee, sagen wir 40 von, mit der Muttermilch, ihr beiden in der Gemeindeleitung, aber auch alle anderen. Wenn du mal die Jahre zusammenzählst, wo Menschen schon den Weg mit Gott gegangen sind, mit Gottes Hilfe, dann hast du locker über 500 Jahre Beratungstätigkeit sozusagen, Reputation für gute Beratungstätigkeit. Ja. Schritt für Schritt vom Geist Gottes leiten lassen. Merkt euch doch diesen Satz, auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wie steht es denn um dich? Wie steht es um dich, wenn du das hier siehst? Sehnst du dich nach einem neuen Leben? Sehnst du dich nach Vergebung? Dass die Kraft, die dich abwärts zieht, gebrochen wird? Sie ist gebrochen. Jesus hat den Tod bezwungen. Und er schenkt dir die Kraft, in diesem Leben auch es zu bezwingen. Er ist die Kraft, der Heilige Geist. Wo stehst du hier? Oder bist du vielleicht irgendwie doch gläubig, aber irgendwie eingeschlafen und lebst nicht erweckt, sondern denkst, okay, ich weiß, dass ich später mal, ja, ist cool, ich werde im Himmel sein, aber das, was Gott mit mir hier vorhat, hat jetzt nicht so die Relevanz. Dann klammerst du aber wirklich einen zentralen Punkt aus des christlichen Glaubens. Und an diesem Punkt, da könnte man Stunden verweilen. Christen im geistlichen Schlaf. Es gibt ein super Seminar von Ingolf Elzel dazu, das ich mir angehört habe. Und da könnte man wirklich Stunden drüber reden, weil ein Christ, also da ist oft tatsächlich oft ein leidender Mensch hier in diesem Vakuum. Ja, man kann nämlich im religiösen Formalismus versinken. Also ich meine damit zum Beispiel, im Lobpreis sind 1000 Hallelujas und 10.000 Gründe nicht genug, um den Herrn zu loben. Aber kaum bist du raus, findest du 100.000 Gründe, deinen geistlichen Schlaf zu rechtfertigen. Und ich will damit wirklich niemanden zu nahe treten. Ich will nur wachrütteln ein bisschen heute Morgen. Ich will wachrütteln. Denn wenn religiöser Formalismus da ist, dann leidet doch ein Mensch, weil Gesetzlichkeit da irgendwie drin ist. Wenn ich irgendwie bin, dann ist es gut. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Es geht um ein erwecktes Leben, dass die Kraft, die dich nach oben ziehen möchte, Schritt und Tritt in deinem Leben sein darf. Und den Willen Gottes in deinem Leben umsetzen darf. Ja. Also ich möchte da wirklich niemanden zu nahe treten. Ich will wirklich da nur wachrütteln. Aber es ist doch manchmal so, dass die Schubkraft des Heiligen Geistes verloren ist und dann versucht man irgendwie über äußerliche Dinge die Auswirkungen des Geistes irgendwie aufrechtzuerhalten, ne, nach außen hin. Aber dann ist doch innen drin oft ein leidender Mensch und das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Ja. Jetzt muss ich mich nochmal finden hier, wo ich war. Ich habe heute viel Zettelwirtschaft. Ähm. Gell, eigentlich könnte man jetzt aufhören. Nein, wir haben es gelesen, wir haben gesehen, welche zwei Kräfte am Wirken sind und was auch ja, das geistliche Schlaf da sein kann bei Christen, das kann passieren, das kann eine Entwicklung nehmen, aber diese Entwicklung will der Geist Gottes nicht. Er will uns in die Gegenwart Gottes führen. Und die Frage ist, wie steht es um dich? Und der Prozess der Heiligung ist ein Prozess, der innen geschieht. Das ist etwas, was wirklich innen geschieht. Und das ist auch nicht immer das ist nie eine lineare Kurve. Das ist oft mal fühlt man sich stark, man merkt den Geist Gottes, dann merkt man irgendwie, doch, da struggelt man. Aber der Trend, der sollte doch eigentlich immer aufwärts gehen. Ja? Eine lineare Kurve finde ich in der Bibel eigentlich nicht. Also auch wenn ich den Petrus sehe, der ein Jünger Gottes war, wie tief ist der gefallen? Der hat Jesus verleugnet. 3-mal. Und trotzdem sehen wir in ihm einen Prozess der Heiligung durch sein ganzes Leben hinweg. Und wir lesen wunderbare Briefe, wo er uns heute noch hilft, diesen Prozess der Heiligung zu gehen. Das ist wunderbar. Jetzt kommt die Hilfe des Heiligen Geistes ins Spiel. Weil dieser ganze Struggle, der hier stattfinden kann, dieser ganze Kampf, Gott möchte, dass wir ihn gewinnen. Und der Heilige Geist ist so wunderbar, weil er uns hilft. Und wir lesen im Johannes Evangelium, ich habe das Kapitel nicht, aber die Verse. Da sagt Jesus, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das ist, ich finde, so eine tolle Zusage, weil was auch immer hier auf dem Weg passiert, haben wir eine Hilfe, wir haben einen Trost, wir haben einen Beistand, zu dem wir jederzeit kommen dürfen. Und es gibt ein tolles Video, ich hatte das mal mittwochsabends beim Gebetsabend gebraucht, wie die Hilfe des Heiligen Geistes in unserem Leben aussieht, an einem Beispiel von, zeigt das Video gleich erst, von einem Supersportler, der bei den Olympischen Spielen 92 in Barcelona wirklich was Schlimmes erlebt hat. Bei einem 100 Meter vor dem Ziel stürzte Derek Redmond, hieß er, in aussichtsreicher Position wegen einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, stürzte er zu Boden. Und er versucht unter Schmerz und Tränen doch noch das Ziel zu erreichen. Und dann sehen wir, dass da ein Mann aus der Menge gerannt kommt und alle zur Seite drängt und ihn in den Arm nimmt. Und ihn tröstet. Und ihn durchs Ziel führt. Heiliger Geist. Das ist ein schönes Bild für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Nicht aus eigener Kraft schaffen wir es. Aber durch seine Kraft. Und er kommt und er nimmt uns, er tröstet uns, er schenkt uns Kraft. Und geht mit uns am Ende, das ist sein Wille, ins Ziel. Das ist das, was der Heilige Geist machen möchte. Und er ist liebevoll. Ingolf Essel hat das in seinem Seminar super gesagt. Er drängt sich nicht auf. Er ist sanftmütig. Wenn Gott Liebe ist, dann ist auch der Heilige Geist Liebe. Ja? Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Der Geist Gottes ist Liebe. Und wenn du dein Herz öffnest, dann möchte er es auch füllen. Dann möchte er es auch füllen. Und mein letzter Punkt ist, dass wir, wie können wir das ganz praktisch erleben? Wie können wir das ganz praktisch in unserem Leben erleben? Wir hatten ja beim Ingolf Elzel sonntags auch nach dem Seminar einen Gottesdienst und der war sehr besonders. Und auch für mich sehr besonders. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass er dann eine Prophetie für mich hatte und mich dann auch gesegnet hat. Und in diesem Moment ist das, worüber ich heute hier predige. Ja, das kann man ja im Kopf alles wissen. Aber das ist in dem Moment so richtig ins Herz gerutscht. Dass der Heilige Geist da ist, so wie wir es eben gesehen haben, dass er hilft. Egal, bei jedem bei allen Schwierigkeiten hier in der, auf der Erde ist er da und er hilft. Er packt mich, er richtet mich wieder auf. Und das ist in mein Herz gerutscht. Und ich habe einen Frieden erlebt, der nicht von dieser Welt ist. Da bekommt dieser Ausdruck Friedefürst, wie Jesus auch genannt wird, Friedefürst, ganz neue Bedeutung. Ein Fürst, ja, ein, der oberste Verwaltungsherrschaft hat über etwas. Er verwaltet den Frieden. Und er will auch deinen Frieden verwalten, ja, in dir. Er will auch die Quelle deiner Freude sein. So, und das ist vom Kopf ins Herz gerutscht in dem Moment. Ich habe jetzt kein Wunder erlebt, ich habe nicht gezappelt oder sonst irgendwas. Es ist einfach vom Kopf ins Herz gerutscht, dieses Wissen, der Heilige Geist ist da. Er ist da. Er ist für mich, er ist in mir. Und der Ingolf sagte zum Schluss, sagte, der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und wir lesen das auch in der Bibel, im 1. Johannes 4. Denn der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Amen. Das hat sich angehört, diese Worte vom Ingolf, als wären sie direkt vom Himmel gekommen. Und ich bin eine Woche lang tatsächlich morgens aufgewacht und es kam wie automatisch aus mir raus, ach, Heiliger Geist, hier bin ich, fülle mich, führe mich, leite mich. So nach dem What would Jesus do Prinzip. Was würde Jesus heute tun? Was ist dein Wille für meinen Tag heute? Zeig's mir. Ich bin mit diesem Wunsch aufgewacht. Das kam irgendwie nicht von mir, es kam automatisch. Aber was ist heute? Ein halbes Jahr ist vergangen. Ich wach nicht mehr so auf. Das war schon irgendwie so ein Highlight hier oben bei mir. Ja, hier, ganz weit oben irgendwo. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Ich schreibe es mal hier rein. Das war ein richtiges Highlight, wenn du mal ein Punktdiagramm erstellst von dem, was du im Leben erlebst. Aber irgendwie kam dann der Alltag. Und ich habe das nicht mehr automatisch aus mir heraus gebetet. Und ich habe das dann im Urlaub festgestellt. Wenn ich in Urlaub fahre, ja, dann kann ich auftanken, dann kann ich Frieden bekommen, dadurch, dass ich Abstand gewinne und das alles. Aber wenn ich auch meinen Pauseknopf, meine Zeit mit Gott stelle, dann kann ich doch nicht erwarten, dass sein Friede mich weiterhin begleitet. Und dass all das, was ich mir von ihm wünsche, mich begleitet, weiter in mir lebt. Was wäre, wenn ich 2 Wochen ohne Eva in den Urlaub fahren würde? Schatz, ich bin mal weg für 2 Wochen. Glaubt ihr, das würde unserer Beziehung gut tun? Was wäre da los? Was wäre das für ein Signal von mir? Wie lange bist du schon im Urlaub von Gott weg? Und fragst nicht nach ihm, wie es, was sein Wille ist. Ja, aber je weniger ich dieses Gebet spreche, desto weniger merke ich seine Führung. Und ich habe wieder neu angefangen und sagen, Heiliger Geist, führe du mich, leite mich, erfülle du mich, lehre mich, deine Wege zu gehen. Ja, und desto mehr man jemanden mag, desto schneller merkst du auch, dass er dir fehlt. Und deswegen ist das hier auch ein Entwicklungsprozess. Je mehr du mit dem Heiligen Geist Erfahrungen machst, desto mehr merkst du, dass er dir fehlt. Und desto weniger, bin ich der Meinung, wird die Streuung in diesem Vakuum. Und es wird ein Prozess, der eine Trendlinie haben wird, die aufwärts geht. Da bin ich mir sicher. Weil er will uns verändern, immer mehr Jesus ähnlicher zu werden. Das möchte der Heilige Geist in uns tun. Sein Werk, das Werk von Jesus am Kreuz und das Werk des Heiligen Geistes sind unzertrennbar miteinander verknüpft. Er möchte uns immer mehr in das Wesen von Jesus Christus verwandeln. Er kommt zu den Menschen, damit Menschen zu Jesus kommen. Und ich habe vor ein paar Wochen ein Lied von einem Freund geschickt bekommen, an das ich denken musste, was genau das richtig auf den Punkt bringt, diese inneren Veränderungen, diese Prozesse, diese Dankbarkeit, die auch da mitschwingt. Und ich lade euch ein, in dieses Lied reinzugehen, es mitzusingen, vielleicht als Danksagung für Gott, vielleicht aber auch als ein Gebet, als eine Einladung an Gott, in dein Herz zu kommen, seinen Geist in dein Herz zu schicken und etwas an dir zu verändern. Und danach wollen wir noch gemeinsam beten. Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Hier geht es nicht um ein Versteckspiel, sondern hier geht es darum, wer sucht, der wird finden. Der Heilige Geist lässt sich finden. Er versteckt sich nicht, um dich zu ärgern. Er will sich von dir finden lassen. Und ich möchte uns heute Morgen die Gelegenheit geben, ihn zu suchen. Lasst uns aufstehen, Gemeinde. Lasst uns aufstehen. Wir wollen auch gleich noch ein Lied gemeinsam singen und einfach vor Gott kommen, uns auf die Suche machen. Und es kann heute ein Highlight sein für dich. Ich weiß es nicht. Ich hatte Highlights in Gottesdiensten, die mich wirklich aufgerichtet haben, hochgezogen haben. Aber ich habe auch gesagt, dass der Prozess der Heiligung ein innerer Prozess ist, der oft nicht nach außen sichtbar ist. Nutze die Gelegenheit heute, vor Gott zu kommen, den Heiligen Geist zu bitten, in dein Herz zu kommen, dich zu verändern, so wie wir es im Lied eben gehört haben, immer mehr in sein Ebenbild zu verwandeln. Ich lade dich aber auch ein, jeden Morgen neu das zu beten. Heiliger Geist, fülle mich. Erfülle du mich. Führe du mich auf meinem Weg durchs Leben, Schritt für Schritt für Schritt. Leite du meine Gedanken. Leite du mein Denken und mein Wollen. Zeig mir, wie ich Jesus ähnlicher werden kann. Nimm diese drei Dinge mit. Bete sie jetzt, wenn dir danach ist. Bete sie zu Hause, jeden Tag neu. So ist der Heilige Geist. Wenn du ihn suchst und suchst und suchst, dann wird er sich finden lassen. Und wenn du das morgens betest und an dem Tag ein Lowlight hast oder denkst, ich befinde mich in diesem Kampf und irgendwie bin ich nicht stark genug und die Kraft, die nach unten zieht, ist zu stark, dann wach am nächsten Morgen auf und sag, Heiliger Geist, erfülle mich. Führe mich, lenke mich. Und ich möchte euch einladen, wenn du heute Morgen das möchtest, dann komm nach vorne. Dann komm nach vorne, wir möchten dieses Lied singen und dann möchten wir auch ein Gebet für dich sprechen. Und ich möchte uns in dieses Lied führen mit dem Gebet, das Paulus gesprochen hat im Epheser 1, Vers 17 bis 20. Paulus betet darum, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens. Wie wunderbar ist das, oder? Wenn Gott unsere Augen des Herzens öffnet, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Er will Hoffnung schenken. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Gott Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Herr Jesus, lass uns diese überwältigend große Kraft heute Morgen erleben. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Sei du mitten unter uns. Wirke du an unseren Herzen. Schenke Hoffnung, wo keine Hoffnung ist. Schenke neues Leben, wo nach neuem Leben gelechzt wird. Komm du mit deiner überwältigenden Kraft und verändere du heute Menschen hin in dein Bild. Und ich lade die Ältesten ein, nach vorne zu kommen und Gebet anzubieten für die, die es möchten.